Bonjour, Mesdames et Messieurs. Wir leben immer noch. Es ist immer noch Mittwochmittag. Die Erderwärmung vom Vormittag haben wir uns aufgehoben. Jetzt haben wir uns aber nicht mehr verlaufen beim Wonka-Kongress in Paris. Jetzt sitzen wir auf einer abgesperrten Treppe und wir dürfen gespannt sein, wann uns die Polizei verscheucht. Jedenfalls haben wir jetzt einen Special Guest dabei, der hat sich sozusagen selbst eingeladen. Und damit herzlich willkommen zur dritten Reiseepisode aus Paris, Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts für Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und heute ist bei uns
Jörg Schmid,
Arzt in Weiterbildung zur Allgemeinmedizin, stellvertretender Sprecher der Sektion Klimawandel und Gesundheit und noch mit ganz vielen anderen Themen unterwegs. Ja, und hier am Mikro ist Dennis Lasser. Moin Jörg, schön, dass du hier bist.
Grüß euch, hi. Hallo, schön, dass wir hier gemeinsam sprechen können hier in Paris.
Jetzt müssen wir kurz erklären für alle Hörerinnen und Hörer, wie ist dieses Gespräch zustande gekommen. Jörg möchte eigentlich reden über das EYFDM. Es ist das European Young Family Doctors Movement. Da gab es eine Pre-Conference Montag, da waren wir noch nicht hier. Und dann haben wir gesagt, dann komm doch einfach zu unserem Podcast, erzähl ein bisschen was darüber. Vielleicht muss man kurz cliffhangern, was du sonst noch machst. Neben der Weiterbildung und dem Engagement in der DGAM interessierst du dich du machst auch Notfallmedizin, fährst als Notarzt und du engagierst dich in der Seenotrettung. Und so haben wir uns kennengelernt, weil wir mal zusammen für dich ein Audio-Reisetagebuch organisiert hast. Vielleicht erzählst du den Leuten da draußen, die dich nicht kennen, kurz, wer Jörg ist.
Ja, du hast schon das meiste gesagt. Ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemeinmedizin in München und bin seit einigen Jahren auch in der DGAM aktiv, mittlerweile in der Sektion Klimawandel und Gesundheit als stellvertretender Sprecher. Und schon, ja, seit ich denken kann, seit ich studiere, sagen wir so, versuche ich meinen Horizont relativ breit aufzustellen und bin über verschiedene Global Health Themen dann irgendwann zur Seenotrettung gekommen. Und da war ich jetzt schon mehrfach auf dem Mittelmeer unterwegs mit der Organisation SOS Humanity, die auf dem Mittelmeer mit ihrem Seenotrettungsschiff Menschen auf der Flucht rettet. Und da war ich als Arzt eben dabei, um medizinisch zu versorgen. Und wie du gesagt hast, darüber haben wir uns kennengelernt.
Du bist ja Schiffsarzt quasi.
Genau, ja.
Okay, also das ist im Prinzip Primärversorgung mit Notfallsetting gemischt. Und das noch mit Wasser unterm Kiel. Krass. Okay, also kann man alles machen. Es gibt einen Haufen Einsatzfelder. Vielleicht kannst du in einer anderen Episode mal erzählen, wie man da hinkommt, wenn man das mal machen will. EYFDM. Erzähl uns, was ist da passiert? Was ist das eigentlich? Und warum ist das für dich interessant?
Ich bin da auch ein bisschen reingestolpert, muss ich ehrlich sagen. Ich durfte vor 2 Jahren auf der Wonka Europe in Dublin eine Keynote halten über Planetary Health, mein Herzensthema. Und die Kollegin, die das für mich mitorganisiert hat, die hat gesagt, da gibt's wieder diese Pre-Conference von den jungen Leuten, geh doch da einfach mal hin. Und dann bin ich 2 Tage früher nach Dublin gereist und habe mich da reingeschmissen in diese Pre-Conference und war total begeistert. Wenn ich früher gewusst hätte, dass es sowas gibt, wäre ich dann natürlich hingegangen. Das sind Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus junge Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung und bis 5 Jahre nach dem Facharzt, die dort zusammenkommen und ihre eigene kleine Allgemeinmedizinkonferenz haben. Und der Spirit ist unglaublich. Also man wird mitgerissen, es ist unglaublich viel Freundschaft, Gastfreundschaft da. Und zu lernen, wie Weiterbildung und Allgemeinmedizin in anderen Ländern funktioniert, ist einfach super. Man kann so viel mitnehmen. Es wird gefeiert, es wird sich ausgetauscht. Es werden super spannende Themen besprochen, die vielleicht auch in der, sagen wir jetzt mal, erwachsenen Allgemeinmedizin ein bisschen unterkommen, die aber junge Menschen. Es ging super viel zum Beispiel um Gendermedizin. Wie betreue ich Menschen, die nicht männliches oder weibliches Geschlecht für sich beanspruchen? Es geht viel um das Thema Klima. Es geht um das Thema Substanzmissbrauch. Es geht ganz viel auch um das Thema Burnout und Gesundheit von uns Ärztinnen und Ärzte, was einfach super wichtig ist. Und das sind Themen, die mich total gecatcht haben. Und seitdem bin ich immer wieder hier mit der EYFDM und auch auf den Foren, die sie veranstalten, mit dabei. Und ich kann allen Ärztinnen und Ärzten Weiterbildung oder auch jungen Ärztinnen und Ärzten nur raten, da wirklich mal zu connecten, weil es unglaublich schön ist, da auf der europäischen Ebene auch in Verbindung zu treten.
Als ich so die ersten Wonka-Kongresse besucht habe, hieß das ja noch Vasco da Gama Movement.
Genau.
Vielleicht können wir noch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was es mit dieser Umbenennung auf sich hat.
Ja, so lange bin ich natürlich noch nicht dabei, deswegen habe ich auch nur von der Umbenennung gehört. Das Young European Family Doctors Movement oder European Young Family Doctors Movement klingt natürlich ein bisschen deskriptiver und inklusiver. Das heißt, alle wissen gleich, was gemeint ist. Es geht darum, dass es gibt auch das Young Doctors Movement, das heißt, die EYFDM ist nur der europäische Ableger davon. Das Young Doctors Movement ist weltweit aktiv, hat da auch seine Pre-Konferenzen. Und wir sind sozusagen die Jade in Deutschland auf europäischer Ebene.
Okay, aber Vasco da Gama war eben auch ein Seefahrer. Insofern müsste dir diese Metapher eigentlich nahe kommen.
Ja, genau, richtig, Seefahrer-Analogie. Vielleicht, ich hätte jetzt eine Idee, ich habe keine Quelle, warum man das vielleicht umbenannt hat, dass die aus europäischer Sicht ist Vasco da Gama ein Entdecker, der die neue Welt entdeckt hat. Aus Sicht derjenigen, die entdeckt wurden, kann man es als Übergriff missverstehen.
Genau das ist das Thema dabei. Stichwort 123 Nationen.
Genau.
Das sind Kolonialisierer und Kolonialisierte dann mit dabei. Und man braucht ein Dach, wo alle gleichermaßen komfortabel dann drunter versammelt sind.
Also EYFDM ist ein Ergebnis von inklusiverer Sprache. So.
Genau.
Könnte man sagen.
So ist es, ja.
Was war das Highlight dieses Jahr? Du hast jetzt einen Strauß gebildet an, ich will nicht sagen Gemeinplätzen, aber vor allem an Erlebnissen, Eindrücken, Emotionen, die du mitnimmst. Auch inhaltliche Aspekte, die halt von der Generation sich unterscheiden, macht es aus. Gab es dieses Jahr bei der Pre-Conference dieses eine Thema, wo du sagst, wow, das hat mich so weggeflasht und da bin ich so dankbar.
Mhm.
Ein Vortrag, whatever.
Ja, muss ich nachdenken. Also oft sind es für mich die Keynotes, die besonders sind. Gerade bei der Pre-Conference ist es oft eine Mischung aus Keynotes von jungen Ärztinnen und Ärzten, die selber berichten, aber auch von jungen Leaders, also Menschen, die in Führungspositionen sind. Und da hatten wir auch wieder zwei da. Die Wonka World-Präsidentin hat auch auf der Pre-Conference gesprochen, Viviana, und hat einfach super mitreißend auch erzählt, ihren Lebensweg und wie sie zu dem geworden ist, was sie ist. Und das finde ich super inspirierend auch zu sehen. Auch sie hat mal klein gestartet, irgendwie wie viele von uns hier auf der Pre-Conference. Und wenn man dranbleibt mit den richtigen Werten, dann und ja mit den richtigen Leuten dann auch, aber in dem Sinne, dass man Verknüpfung bildet, nicht, dass man unbedingt gefördert wird, weil man Glück hat oder weil man irgendwie zur richtigen Zeit im richtigen Ort ist, sondern einfach durch Verbindungen schaffen, durch echte menschliche Verbindungen, kann man so viel schaffen und so viel gemeinsam auf den Weg bringen. Und das hat sie wunderbar gezeigt. Das hat mich wirklich beeindruckt.
Krass. Ja. Also Network ist key, ne? Das ist so vielleicht auch eine Botschaft, die immer so von solchen Tagungen ausgeht. Wenn du vielleicht abschließend noch zu der EYFDM, wir haben in der ersten Episode schon darauf hingewiesen, dass es eine Lottery gibt, für Menschen aus Nationen, die jetzt nicht so gut situiert sind. Mhm. Da kann jeder, der jetzt ein paar Mark übrig hat, noch einzahlen in diesen Fonds. Wenn du jetzt andere jüngere Kolleginnen und Kollegen, ob sie schon in der Weiterbildung sind oder noch nicht, begeistern wolltest, zum nächsten EYFDM-Forum oder Pre-Conference zu fahren. Ich glaube, das Forum ist in Malaga nächstes Jahr.
Genau.
Die Wonka Europe ist in Ljubljana, Slowenien. Da gibt's dann auch wieder eine Pre-Con.
Genau.
Wenn du jetzt vielleicht nochmal so einen Satz rausballern möchtest, um junge Kollegen zu begeistern, das wäre welcher?
Ja, kommt da mit. Die Pre-Konferenzen und die Foren der EYFDM sind auch sehr viel billiger als die Kongresse. Es ist von uns selber organisiert, von uns jungen Ärzten, für uns junge Ärzte. Und es ist einfach unglaublich spannend, den internationalen Draht aufzubauen. Also ich bin gecatcht und den meisten, die ich hier treffe, mit denen ich rede, geht's auch so, die kommen immer wieder, weil es einfach Spaß macht.
Cool. Dann gehen wir an das nächste Thema, das sich mehr oder weniger jetzt über dieses Gespräch heute so selbstständig entwickelt hat. Und das ist im weitesten Sinne das Thema Global Warming, Klimawandel, deine Sektion, die du mit Alina Herrmann zusammen leitest, sprichst, und das Thema Planetary Health. So, wir hatten in der letzten Episode Martin Scherer über das Projekt gesprochen aus den Niederlanden. Das müssen wir jetzt im Detail nicht nochmal besprechen, aber wir können vielleicht nochmal festhalten, ein Hebel, den die in den Niederlanden gefunden haben, ist eben Non-Prescribing, weil eben Medikamente bei denen 87% der CO2-Footprints ausmachen.
Im Gesundheitswesen,
ganz wichtiger Hinweis. Aber das Gesundheitswesen selbst in den Niederlanden 7% overall ausmacht. Das haben wir mitgenommen. Und dann kam die Keynote, die wir uns heute angehört hatten. Ich muss mal kurz sagen, die Keynote ist gehalten worden von Valérie Maison-Delmotte. Die ist hier in Frankreich sowas wie die Klimaschutzpäpstin. muss man sagen, sitzt in der IPCC. Das ist nun mal IPCC Reports, wer sie nicht kennt, hat eh was verpasst. Wir verlinken das aber alles da unten. Und Martin Scherer, vielleicht fangen wir mal, um das Thema groß zu machen, an. Keynote war hoch engagiert, das muss man einfach sagen, aber was ist Ihnen hängen geblieben von der Keynote?
Also ich sag mal, es waren vier große Themen und das eine, das war eben, vielleicht muss man nochmal dazu sagen, dass keins der Themen gänzlich unbekannt war, aber das eine große Thema, das war natürlich, dass Klimawandel auch eine Frage der Gerechtigkeit ist und dass Länder und Bevölkerungsgruppen, die den geringsten historischen CO2-Ausstoß hatten und haben, dass die am stärksten von den Folgen des Klimawandels oder der Klimakrise betroffen sind und dass Klimakrisen häufig nicht nur von der Gefährdung abhängen, sondern auch von der Vulnerabilität und von der Anpassungsfähigkeit. Und deshalb ist es eben auch ein Thema für die Allgemeinmedizin, diese Bevölkerungsgruppen zu schützen. Das zweite ist, dass jede Tonne CO2 zählt. Also sie hat nochmal sehr, sehr stark und auch aufrüttelnd darauf hingewiesen, dass die zukünftige Erwärmung im Wesentlichen davon abhängt, den kumulativen CO2-Ausstoß zu minimieren und dass man da die langfristige Erderwärmung und die gesundheitlichen Folgen durchaus positiv beeinflussen kann. Das heißt, es war nicht alles negativ, sondern sie hat auch gezeigt, man kann und muss was tun. Das dritte ist, dass sich Europa überdurchschnittlich erwärmt, dass insbesondere jetzt auch hier in Frankreich häufigere und intensivere Hitzewellen auftreten werden, immer trockenere Sommer, zunehmender Wasserstress dann auch. Und ja, und das vierte eben, und dann war das auch diese Brücke zur hausärztlichen Versorgung, dass Klimawandel ein Public Health-Thema ist. Und dass die gesundheitlichen Folgen unter anderem eben Herz-Kreislauf betreffen, Atemwegserkrankungen, Infektionen, psychische Gesundheit. Und diese Patientinnen und Patienten haben wir bei uns. Und die sind belastet und werden durch die Klimakatastrophe zunehmend und noch stärker belastet.
Du hast im Vorgespräch gesagt, Jörg, du fährst selbst Notarztdienste, dass du in der heißen Woche im Einsatz warst und du hast es ganz unmittelbar erlebt.
Total. Das war letzte Woche Mittwoch, als ich einen Dienst hatte und bis zum Mittagessen hatten wir eigentlich schon vier ganz klar hitzebedingte Notfälle. Das war super eindrücklich. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wir hatten einen älteren Herrn, der mit einer Sepsis im Bett lag. Im Endeffekt Urosepsis, zu wenig getrunken, die Nieren ausgestiegen, kennen wir. Ein weiterer Fall war eine Bradykardie von einer Patientin. Schaue ich in die Medikationsliste, war natürlich ein Beta-Blocker drin, prärenales Nierenversagen, zu wenig getrunken, zu viel Hitze, akkumuliert natürlich der Beta-Blocker Bradykardie. Und so geht's weiter. Wir sind dreimal auf Reanimation gefahren, das ist einfach unglaublich. Und das ist ja nur die Story von dem, was die Wissenschaft uns zeigt. Die Übersterblichkeit in der Hitze, die ist lang und gut untersucht. Wir wissen, dass die Menschen drunter leiden. Wir kennen die Mechanismen, wie Hitze insbesondere, wie die Luftfeuchtigkeit den Organismus unter Druck setzt. Und das jetzt aber so auch wirklich im Dienst ganz klar zu sehen, war für mich dieses Jahr in dieser Hitzewelle auch nochmal neu.
Ja. Am Ende sind es ja zwei Aspekte, die man nicht getrennt voneinander betrachten kann. Das eine ist Klimaschutz und das andere ist Hitzeschutz. Hitze ist Auswirkung von Klima. Ne? Klima, jetzt sind wir ja alle keine Meteorologen, aber das sollte man immer noch mal einfach zur Ehrlichkeit halber dazu sagen. Klima ist eine langfristige Wetterentwicklung und Hitze ist die akute Auswirkung von Wetter. Und Wetter wird beeinflusst von Klima. Sie haben das Beispiel Martin Scherer angesprochen, Frankreich. Sie hat vorgerechnet, wenn es bei +2 Grad Anstieg bleibt, wonach es ja im Moment leider aussieht. Sie hat die USA massiv kritisiert, dann rechnet sie von 5-mal so vielen heißen Tagen in Frankreich, wenn es auf +3 ginge bis 2050, ne, ist ja das Ziel, 10-mal so viel.
Ja. Ja, wir hatten selbst in Hamburg, hatten wir wirklich Tage, die man da so noch nie erlebt hat in dieser Form. Also das war ein neuer Hitzerekord. Und was wir, Jörg, gemacht haben, ist, wir haben in dem Alten- und Pflegeheim, das wir betreuen, in den Tagen zuvor die Diuretika abgesetzt. Und haben da noch mal genau geschaut, welche Patientinnen und Patienten haben HEF-REF, also bei denen man vielleicht mit den Diuretikern noch ein bisschen drin bleiben muss. Aber ansonsten haben wir die Diuretika abgesetzt und wir haben noch was gemacht. Wir haben darauf geachtet, dass diejenigen, die nicht mehr selbstständig trinken konnten, subkutane Infusionen bekommen haben. Mhm. Also hier einmal auch vielleicht so ein kleiner mittendrin Practice-Pointer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was kann man in den Alten- und Pflegeheimen machen, wenn eine Hitzewelle ansteht? Zum Glück haben wir ja relativ valide Wettervorhersagen und wissen, was auf uns zukommt.
Ja, das Wichtigste ist erstmal Vorbereitung. Die wenigsten Heime haben einen Hitzeschutzplan. Und genau da kann man solche Dinge festschreiben. Erstmal, was kann ich baulich vielleicht ändern? Lüftungspläne, Verschattung, fängt's an? Wie kann ich Räume klimatisieren? Das sind Dinge, die können wir uns lange vor der Hitzewelle überlegen. Und dann, wie du schon gesagt hast, können wir überlegen, mache ich vielleicht einen zweiten Medikationsplan, der für Hitzewellen gilt, wo man an den Diuretika schraubt, wo man schaut, wie es mit anderen Medikamenten umgeht. Weil wenn die Hitzewelle da ist, dann sind wir in den Praxen wahrscheinlich eh schon überrannt und haben nicht die Zeit, dann auch noch schnell ins Altenheim zu rennen. Das heißt, Vorbereitung ist ja natürlich alles. Und insgesamt brauchen wir natürlich die Sensibilität, dass Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegekräfte, die alte Menschen betreuen oder nicht nur alte Menschen, alle möglichen Menschen, dass sie selber sensibilisiert sind und die das Thema einfach auf dem Schirm haben, damit wir dann, wenn die Hitzewelle kommt, vorbereitet sind und genau einfach nur ausführen müssen.
Ja. Also ich habe jetzt hier gerade 3 Practice Pointers rausgehört. Nur mal so. Erster Practice Pointer ist, bei, sagen wir mal, noch erhaltener Ejektionsfraktion Diuretikum raus. Ne? Bei REF oder vielleicht auch MREF eher mal gucken, ob man es noch drin lässt. 2. Practice Pointer habe ich gehört, was könnte man auch schon im Vorfeld machen. Für die Pflegeheime quasi eine 2. Mediliste, die ab 28 Grad beginnt oder was weiß ich. Und den 3. Practice Pointer habe ich vergessen. Subkutane Injektionen.
Ja, und vielleicht auch mit den Alten- und Pflegeheimen ins Gespräch gehen und auch mal langfristige Belüftungs- und Kühlungskonzepte und bauliche Maßnahmen besprechen.
Okay.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir das in der hausärztlichen Versorgung noch nicht so auf dem Radarschirm haben, uns über bauliche Aspekte mit den Betreibern von Alten- und Pflegeheimen zu unterhalten.
Total.
Da haben wir aber jetzt schon eigentlich auch wieder einen Link drin, das könnte man noch ansprechen. Was sich ja hier so durchzieht bei den Primary Healthcare Systems, ist die Sozialarbeit, die in vielen Ländern ganz anderen Stellenwert hat. Und das wäre doch eigentlich so ein Link. Jetzt könnte man natürlich einfach sagen, hier alle da draußen, die uns zuhören, die einen Heimvertrag haben, die das sowieso nicht so toll finden, das Thema, mal Hand aufs Herz, dann ruft doch da mal an, wenn Wetter kommt und sag, fahr mal die Diuretika runter. Ideal wäre das doch eine Rolle für Sozialarbeit in einer integriert vernetzteren Versorgung, oder?
Total, und das machen andere Länder mit der aufsuchenden Versorgung auch nicht nur in Heimen so, sondern es gibt Gemeindeschwestern, Community Health Nurses, würde man international sagen, die dann zu den Leuten gehen. Und oft muss es gar nicht die Diuretika sein oder die Medikamentenänderung, sondern einfach, dass die Leute zum Trinken animiert werden, dass man einfach mal nach ihnen schaut. Und das ist das, was mich auch im Notarztdienst letzte Woche so erschreckt hat. Wir kommen in die Wohnungen, die sind brüllend heiß und die Menschen sitzen auf dem Sofa und verdursten langsam vor sich hin, weil niemand nach ihnen schaut. Und da brauchen wir einfach viel mehr Öffentlichkeit dafür, aufsuchende Versorgung, wer auch immer, dass sich um die Menschen gekümmert wird, die nicht selber nach sich gucken können.
Ja. Kommen wir von der Keynote. Also eigentlich sind wir jetzt von den Niederlanden, von einem Schiff über die Pre-Conference in die Niederlande zur Keynote. Und jetzt kommen wir nach Bayern.
Das ist so. Schön da.
Und wir bleiben, Bayern soll schön sein, bekanntermaßen. Und wir haben nämlich Hörerpost bekommen aus Bayern von einem Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, deswegen lasse ich den Namen raus. Er wird sich angesprochen fühlen. Er studiert im 8. Semester und er stellt Fragen wie ein Großer. Nämlich, als würde er schon ein paar Jahre Praxis machen.
Aber die haben auch Hand und Fuß, die Fragen.
Haben es in sich, diese
und,
Fragen.
Und ein Studierender der Medizin. Ja. Also, liebe Studierende, wo seid ihr?
Ja. In Bayern offensichtlich. Und wir haben uns gesagt, dieses Thema, wir haben sofort gesagt, wir kümmern uns um dieses Thema, weil es cool ist, weil es kluge Fragen sind. Aber wenn Jörg schon mal hier ist, der nun mal für die Sektion Klimawandel und Gesundheit spricht, wen gäbe es besseren? Vielleicht Alina Herrmann noch. Idealerweise beide. So. Müssen wir dieses Thema besprechen, weil nun mal Planetary Health hier das große Thema ist. Ich versuche die Überleitung ganz kurz zu machen und Martin Scherer übernimmt dann vielleicht, um das noch ein bisschen mit Leben zu füllen. Im Prinzip stellt er eine...
Mit der Evidenzzange dann vielleicht.
Ne? Ja, genau. Im Prinzip stellt er erstmal eine ganz einfache Frage. Das ist die Frage, die wir immer stellen, ist, was ist eigentlich klimasensible Gesundheitsberatung und gibt es überhaupt Evidenz dafür? Und dann natürlich, wenn es Evidenz geben soll, was sind denn die Endpunkte, die man in so einer Evidenz überhaupt messen kann? Kurz für alle, die nicht aus Bayern sind, der Anlass, die KV Bayerns hat ein Modellprojekt am Laufen, das läuft noch bis 2027. Da gibt es eine EBM-GOP, die darf man bei 50 Beratungen im Quartal ansetzen für diese klimasensible Gesundheitsberatung. Es gibt in Baden-Württemberg ein paar HZV-Verträge, meine ich, die das auch haben seit 2, 3, 4 Jahren. Das ist der Hintergrund. Also erstens, was ist das und was ist Evidenz, wie kann ich es messen? Und das Zweite, das ist dann die spannende Frage. Aber warte, ich habe mal angefangen. Die erste Frage, die er stellt, was ist das und wo ist der Beweis? Die ist alles andere als unberechtigt.
Also er fragt ganz offen und ich denke, solche Fragen muss man stellen dürfen. Und deshalb ist es gut, dass du heute hier bist, Jörg. Wer könnte das besser beantworten? Erstmal, welchen Sinn hat die klimasensible Gesundheitsberatung, welche Evidenz gibt es dafür und was sind die Endpunkte, an denen man einen solchen Erfolg oder Misserfolg der Beratung messen könnte?
Ja, klimasensible Gesundheitsberatung ist ein Konzept, das ist noch recht frisch natürlich. Es ist daher auch noch nicht besonders tief beforscht und evaluiert, aber grundsätzlich geht es darum, dass wir die Themen Klimawandel und Gesundheit mit in die Sprechstunde mit reinnehmen. Es geht nicht nur darum, dass wir zusätzliche Sprechstunden schaffen, also die wenigsten Patienten kommen jetzt her und sagen, ich will zu Klima beraten werden, sondern dass wir es in den anderen Konsultationen mitdenken. Und da gibt es verschiedene Ebenen. Es geht zum einen darum, dass wir Lebensstilberatung machen, weil es gibt die großen Co-Benefits, wo ein gesunder Lebensstil auch gesund fürs Klima ist. Da geht es beispielsweise um pflanzenbasierte Ernährung, da geht es um aktive Mobilität, das heißt Fahrrad oder zu Fuß unterwegs zu sein mehr. Das ist sozusagen die Lebensstilberatung. Dann gibt es einen weiteren Aspekt, wo wir schauen können in der klimasensiblen Gesundheitsberatung, wo können wir unser Verschreibeverhalten ändern? Das klassische Thema sind immer die Metered-Dose-Inhalers gegen die Pulverinhalatoren. Und da ist einfach so, dass die Treibhausgase in den Sprühinhalatoren unglaubliche zu Klimawandel beitragen.
Das sollte sich aber längst rumgesprochen haben. Ne?
Da gibt es ja auch mittlerweile eine Ding am Leitlinie dazu. Ja. Ich denke, das hat sich rumgesprochen. Auch da können wir einiges tun. Und es gibt auch eine dritte Ebene noch, wo wir mitdenken können, was können wir darüber hinaus machen? Also wie können wir die Menschen auch darüber aufklären, dass die Klimakrise eine Gesundheitskrise ist? Weil das ist mittlerweile gut erforscht. Das ist ganz klar, dass die Klimakrise die Gesundheit gefährdet. Und wir Ärztinnen und Ärzte haben da eben auch mitzusprechen, sollten da mitsprechen. Das sagt beispielsweise unsere Musterberufsordnung der Bundesärztekammer. Da steht ganz klar drin, dass wir auch mitverantwortlich sind für die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten. Und auch der International Code of Medical Ethics von der World Medical Association wurde vor wenigen Jahren geändert. Und die haben zusätzlich zu den Grundprinzipien Do No Harm und Patient Autonomy Planetary Health mit eingeführt. Also die größte, sag ich mal, ärztliche Ethikkommission auf unserem Planeten sagt ganz klar, dass Planetary Health, Klimawandel und Gesundheit mit ärztlicher Aufgabe ist, wir müssen das niemand aufdrücken, aber die Patientinnen und Patienten, die offen dafür sind, mit denen können wir da absolut drüber reden.
Also die ersten beiden Punkte sind extrem einleuchtend. Die Lebensstilmaßnahmen, da denke ich sofort an die Co-Benefits. Das sind alles Dinge, die man auch bei nicht-medikamentösen Maßnahmen in der kardiovaskulären Risikoprävention besprechen kann. Mhm. Das hat mit Bewegung zu tun, das hat mit Ernährung zu tun und überhaupt mit der Art, wie ich meinen Alltag gestalte. Wir hatten jetzt auch das Thema Verhaltensprävention sehr intensiv in den letzten Episoden, die beide ineinander verschränkt sein müssen. Also da haben wir, glaube ich, sehr große Anknüpfungspunkte in der hausärztlichen Beratung bei der kardiovaskulären Risikoprävention, aber vielleicht auch nach einem Ereignis, nach Herzinfarkt oder nach Stent. Insofern, Jörg, muss man das eigentlich immer alles dann auch entsprechend klimatechnisch framen? Oder kann man nicht sagen, durch die Co-Benefits hole ich mir das Thema einfach rein, weil es eh dran ist, anlassbezogen, und muss gar nicht jetzt so ein den Patienten gegenüber ein Klimading draus machen.
So ist es, genau. Das müssen wir nicht unbedingt machen. Es ist für uns wichtig, das im Kopf zu haben. Und es kommt auf den einzelnen Patienten oder die Patientin an. Sind die offen dafür? Wollen die das überhaupt? Die kommen jetzt vielleicht gar nicht in die Praxis und wollen belehrt werden über das Klima. Dann müssen wir natürlich sehr sensibel sein und da nichts aufdrängen.
Und dann überspringe ich den zweiten Punkt. Und weil es passt, komme ich mal gleich zum dritten. Der dritte wäre ja dann eigentlich, überspitzt gesagt, dass ich einen Klimaleugner wieder drehe in meiner Praxis. So würde ich es mal ein bisschen...
Oder bekehre.
Ja, und das beißt sich ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, das müssen wir nicht, ganz klar. Also zum einen, kommunikationspsychologisch müssen wir die, die eh hart dagegen sind, da sollten wir unsere Kraft gar nicht drauf verschwenden, die brauchen wir nicht. Wir wissen aus soziologischer Sicht, dass um was zu drehen, brauchen wir zwischen 23% der Menschen, also 3% bis 20%. Und wir sollten lieber auf die fokussieren, wenn wir überhaupt diese Gespräche führen wollen, die sich unsicher sind, die einfach Informationen brauchen, die vielleicht auch offen sind. Aber ganz klare Klimawandelleugner würde ich jetzt nicht anfangen, mit denen darüber zu diskutieren.
Herr Nüssler, ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer mein heftiges Nicken gehört haben.
Es hat geknackt. Aber vielleicht hat die KI das am Ende rausgeschmissen, das Knacken, weil es als Background-Noise ist.
Kommen wir nochmal in die Mitte zum Punkt 2, zur Medikation. Vielleicht da nochmal ein bisschen genauer. Also, wie kriegen wir das in den Alltag integriert? Denn das sind natürlich Themen, das sind ja sowieso auch Leib- und Magenthemen der Allgemeinmedizin. Total. Niemand muss von uns überzeugt werden, dass wir Polypharmazie reduzieren wollen, dass wir die Prescribing machen, dass less more ist. Hm. Ja. Vielleicht da nochmal ein paar praktische Sätze zu.
Genau, ein weiterer Co-Benefit. Ich glaube, wer es noch nicht gemacht hat, schaut euch die Leitlinie zu den Inhalatoren an von der DGAM. Da ist ganz klar beschrieben, wie und was man da umstellen kann. Das zweite ist, dass insgesamt in den Emissionen des Gesundheitssektors oder auch der Hausarztpraxis ungefähr 60-80% der Emissionen aus den Pharmazeutika kommen. Das heißt, das ist auch gleichzeitig unser größter Ansatzpunkt, da tätig zu werden. Und natürlich werden wir niemand irgendwas wegnehmen, der das braucht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir insbesondere Überversorgung reduzieren. Auch dazu gibt es eine tolle DGAM-Leitlinie und dass wir das eben im Kopf behalten und da überlegen, welchen Benefit hat der Patient, Patientin von diesem Medikament, brauchen wir das? Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass die klimasensible Gesundheitsberatung gar nicht so ein riesen neues Ding ist. Es ist nicht noch was wir auch noch machen müssen, sondern es ist oft schon mitgedacht und das konsequente Weiterdenken von etablierten und auch damit evidenzbasierten Maßnahmen in der Hausarztpraxis.
Herr Nössler, wo kommen eigentlich die ganzen Sachen hin? Die DGAM-Leitlinien?
Darf ich sagen?
Bitte.
In die Shownotes.
Ha!
Bravo.
Ja. Und jetzt fragen wir Herrn Nössler, was kommt alles in die Shownotes?
Ich versuche hier brav alles mitzuschreiben. Also die jüngsten beiden Dinger in den Shownotes ist einmal der Link zur S2-Kala-Linie 035. Die klugen Leute wissen 053 natürlich, steht für die Fachgesellschaft DGAM. Das ist die 59, das ist die klimabewusste Verordnung von Inhalativa. Dann haben wir den Link, können wir reinmachen, das bringt noch nicht viel. Ein Link zu der anstehenden S1-Leitlinie mit der Ziffer 61 am Ende, klimasensible Gesundheitsberatung für Praxen. Da findet man jetzt leider nur die Autoren.
Und auch die AWMF-Anmeldung.
Und die AWMF-Anmeldung, genau. Und dann machen wir natürlich auch da rein, da muss ich jetzt dann wiederum die Ziffer suchen, außer Martin Scherer hat sie im Kopf, nämlich die Leitlinie zur... Zum Schutz gegen Über- und Unterversorgung. Über-, Unter- und Fehlversorgung.
Warum kommt Ihnen das so schwer von den Lippen? Also, das ist die DGAM-Leitlinie, Schutz vor Über- und Unterversorgung.
Die Ziffer hätte ich gerne.
Die müsste ich selber nachgucken.
Schwach. Warte, parallel.
Also, ich würde gerne noch einmal zu unserem Hörer aus Bayern kommen.
Es ist die 45 am Ende und zwar ist es eine Living Guideline. So, ja. Klugscheißer Modus Nössler aus.
Alles klar. Also, er schreibt uns nämlich, als aufmerksamer Zuhörer vieler Podcast-Episoden des Evidenz-Update-Podcasts bin ich für die Themen ärztliche Zeit. Wir hatten das Konzept Time Needed to Treat häufiger in den letzten Episoden. Also wird das Thema ärztliche Zeit für das Thema Priorisierung und Behandlung kranker statt gesunder sensibilisiert worden. Jetzt fragt er, widerspricht das Angebot der klimasensiblen Gesundheitsberatung nicht genau diesen Prinzipien der hausärztlichen Versorgung? Da bin ich fast geneigt zu sagen, naja, wir haben es ja mit anderen Prioritäten eigentlich zusammengelegt, eben gerade.
Ja. Ich glaube nicht, dass wir da gesunde versorgen, sondern es geht insbesondere um vulnerable, also vorerkrankte Menschen, die wir da besprechen müssen. Es ist also nicht dieses klassische Präventionsparadox, dass wir mit den Gesunden reden, sondern wir reden über die vorerkrankten Menschen. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir Zeit verschwenden, insbesondere weil wir uns dadurch ja Morbidität verhindern, die uns nachher wieder Zeit kosten würde. Das Präventionsparadox ist natürlich schwer bei der ersten Konsultation zu sehen, aber die Daten zeigen ja schon, die es zu Lebensstilprävention gibt, beispielsweise, die ja Teil der klimasensiblen Gesundheitsberatung ist, dass wir damit einfach uns auch Zeit schaffen.
Und außerdem legen wir es zusammen mit Dingen, die wir eh tun müssen. Genau. Also Lebensstilberatung im Rahmen der kardiovaskulären Prävention müssen wir eh machen. Stichwort Co-Benefits. Hitzeschutz in Altenheimen müssen wir eh machen. Mhm. Die Prescribing ist eh ein großes Thema.
Total. Ich will mal konkret fragen. Wir reden ja im deutschen Gesundheitswesen immer, und darauf zielt er ja ab, über Abrechnungsziffern. Hm. Es ist ja alles abrechnungsgetriggert, was wir tun oder eben nicht tun. Und die Frage ist natürlich berechtigt, was wird so ein Leistungsinhalt einer solchen Ziffer und bei wem soll ich die ansetzen können? Jetzt hast du gerade gesagt, nein, du siehst diese Klimaberatung vor allem bei Menschen, die im Zweifel Morbidität haben. Jetzt hatten wir gerade eben über die Menschen, die pflegebedürftig sind, gesprochen. Wir hatten über Menschen mit Herzinsuffizienz gesprochen, mit Hochdruck, whatever. Könnte dann, um es mal ganz plastisch zu machen, für euch ein Leistungsinhalt sein, dass man sagt, bei so einer Person mache ich Klimasprechstunde in dem Sinne, dass ich ihr sage, pass mal auf, wenn die Temperatur draußen so und so hoch geht, solltest du das und das vielleicht schon vorbereitet haben.
Genau. Und dass man ihnen klar erklärt, wie sie beispielsweise ihren Blutdruck selber steuern können.
Okay.
Wie sie zum Beispiel ihre Diuretika nach Gewicht steuern können.
Genau.
Und das ist dann die Zeit, die wir investieren müssen. Aber das ist, dafür, das kann man ja auch ganz klar beziffern und auch in der Ziffer wiedergeben und abrechnen. Aber da haben wir dann auch klar den Benefit, dass wenn die Hitzewelle da ist, dann sparen wir uns Zeit, wenn wir dann nicht hinrennen müssen oder die Leute einbestellen müssen oder die Leute in der Sprechstunde sitzen haben, weil sie dann doch mit Schwindel kommen, weil der Blutdruck zu niedrig ist. Weil wir haben es ja vorher schon geklärt in der Klimasensiblen Sprechstunde.
Jetzt haben Sie, Herr Nössler, natürlich eben in der Anmoderation diese Gebührenordnungsposition. Das würden Sie so nie sagen. Sie würden natürlich GOP sagen, weil,
EBM, GOP.
Weil Sie Abkürzungen lieben.
Es ist eine Pseudo-GOP sogar. Fängt eine 9 an.
Die haben Sie ins Spiel gebracht. Und auch da fragt jetzt unser Hörer aus Bayern, wie gesagt, sehr gute Frage. 8. Semester. Ich weiß gar nicht, ob ich im 8. Semester schon solche Fragen gestellt habe. Ja klar, es ist logisch. Ein Aerosol ist sicher klimaschädlicher als ein Pulverinhalat. Aber brauchst du dafür extra eine Leistungsziffer, fragt er. Das sind ja alles Entscheidungen, die kann ich als Arzt eigentlich en passant treffen. Hat er da eigentlich nicht ein bisschen Recht mit?
Bisher haben das manche gemacht, die sich dafür interessiert haben. Aber mit der Ziffer, mit der es ja auch eine Fortbildung gibt, die geleistet werden muss, um die abrechnen zu dürfen, kommt natürlich auch einfach, geht es darum, dass wir dieses Thema auf die Tagesordnung kriegen und dass wir uns explizit die Zeit nehmen können, weil viele eben auch sagen, ja, ich kann halt nicht alles noch machen, was zusätzlich nötig wäre, wenn ich die Ziffer nicht habe. Und jetzt ist sie da. Und ich denke, deswegen ist es schon gerechtfertigt, dass wir die haben, dass wir diese zusätzlichen Gedanken und Punkte einfach, dass die Platz finden dürfen.
Weil in der KV-Logik an der Erbringung bzw. der Abrechenbarkeit bestimmter Ziffern eben auch Kompetenzen dranhängen, die nachgewiesen werden müssen, ja, die erworben werden müssen, die unterrichtet werden müssen.
Es sind aber schon zwei Konflikte, die, glaube ich, auch jetzt mit diesem Gespräch nicht abschließend geheilt werden können. Das eine, du hast es angesprochen, Musterberufsordnung, Paragraph 1, Absatz 2, Lebensgrundlagen erhalten, ist Aufgabe des ärztlichen Tuns. Mhm. Liebe Leute, die ihr auch da draußen studiert, diese Berufsordnung gilt. Die ist Berufsrecht. Und wenn man gegen die verstößt, kann es bös enden. Tut es in der Regel nicht, könnte es. Erstens. Und das auf der anderen Seite doch die Vorstellung bei vielen, auch jüngeren Leuten übrigens, die in die Weiterbildung gehen, kranke Menschen behandeln. Das eigentlich als abschließliche ärztliche Aufgabe zu verstehen, das ist für mich nach wie vor ein offener Widerspruch, dass es zwei ärztliche Sichtweisen gibt auf das ärztliche Tun. Und das Zweite, Martin Scherer, wir haben es besprochen auch bei der Abrechnungsziffer für die Organspendeberatung, wo es auch einen Widerspruch gibt. Einerseits der Wunsch, Familienmedizin ganzheitlich, holistisch, lasst uns doch bitte mit Pauschalen arbeiten. Einerseits haben wir auch propagiert.
Absolut,
und dann
ja,
aber Leute uns gesagt haben, und zwar viele, selbst Leute aus dem HZV-Musterländle sagen, es braucht so eine Ziffer dann eben manchmal doch als Incentive, auch wenn wir gegen Einzelleistungsvergütung sind, damit es in die Köpfe hineinkommt. Es ist erstmal offensichtlich ein Widerspruch.
Innerhalb der Logik und Abrechnungsmechanismen, in denen wir uns bewegen. Aber was Sie insinuieren, ist natürlich nach wie vor völlig richtig und entspricht auch meiner vollen Überzeugung. Wir brauchen ein verpflichtendes Primärversorgungseinschreibesystem.
Jetzt kommt der Politiker Scherer aus der Tür.
Das auskömmlich finanziell hinterlegt ist. Wie haben Sie so schön gesagt, in Kanada wurde das ganze Finanzthema einfach abgeräumt.
Zitat, es gehört halt zum Kontext. Zitat Ende.
Und das wäre natürlich dann der goldene Pfad, sage ich mal. Also eine große Systemreform zu haben mit Vergütungsmechanismen, die klar, auskömmlich, nicht nitty-gritty, nicht kleinteilig, nicht überbürokratisch sind. Und dann sind so Sachen dann einfach damit drin. Denn es ist ja mit drin. Ich bin ja eh ein Gegner davon, das holistisch hausärztliche Tun in viele einzelne Gebührenordnungspositionen aufzusplitten. Da wird man nie mit fertig werden. Dafür ist unsere Arbeit viel zu komplex. Es wird nicht gehen. Insofern hierfür eine kleine Position, dafür eine kleine Position. Ich will jetzt keinen Ärger mit dem Hausärzteverband kriegen. Das ist sicherlich richtig innerhalb der Logik, in der wir uns bewegen, innerhalb der doch meist sehr, sehr unterfinanzierten Gesamtausgabe der hausärztlichen Versorgung. Nur, was ich mir wünschen würde für die Zukunft ist, dass diese hausärztliche Versorgung eben so gut finanziert ist, dass wir dieses Nitty-Gritty eben nicht mehr brauchen.
Also Jörg nickt, das hört man nicht.
Ja, genau, absolut. Und wir werden von der DGAM auch bald, kleiner Spoiler, kleiner Cliffhanger, das mache ich ja gerne, glaube ich, ein Positionspapier genau dazu rausbringen, wo wir darstellen, wie wir uns ein klimaresilientes, hausärztlich geleitetes Primärsystem eigentlich vorstellen. Und da fallen überall die Co-Benefits, die springen dann nur so raus, weil vieles von dem, was wir uns vorstellen, was für die gesunden Menschen auf einem gesunden Planeten wichtig ist, sind No-Brainer, die wir uns eigentlich auch aus hausärztlicher rein Mobilitätssicht schon lange wünschen. Und das können wir jetzt mitdenken und da gibt es Momentum dafür. Und deswegen kann ich nur an alle appellieren, denkt dieses Thema mit. Wir können uns da nicht mehr drumherum drücken. Die Hitzewelle letzte Woche hat es, glaube ich, den letzten Zweiflern gezeigt, dass das Thema da ist und dass wir uns spätestens jetzt einfach kümmern müssen.
Ja. Es hat, um nochmal auf die Hitzewelle zurückzukommen, unser Nachbar sich spontan letzte Woche eine Klimaanlage eingebaut. Nun ist das natürlich auch ein Ingenieur und der kennt sich mit sowas aus. Es gibt ja andere Länder, in denen Hitze seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, eine große Rolle spielt. Und die haben alle Klimaanlagen. Wie stehst du dazu?
Ja, das ist ein Punkt, der oft genannt wird. Social Media ist gerade jetzt nach der Hitzewelle voll von Leuten, die einfach nach Klimaanlagen schreien. Das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade in Kliniken, in Praxen, in Altenheimen. Aber Klimaanlagen sind nicht die Allgemeinlösung aller unserer Probleme, die mit dem Klimawandel kommen. Die Frau, die letzten Mittwoch auf dem Viktualienmarkt kollabiert ist, hatte kein Benefit von der Klimaanlage.
Aber die in dem überhitzten Wohnzimmer, die da vor sich hin verdurstet ist, von der du eben erzählt hast, hätte der nicht eine Klimaanlage.
Total, aber so wie die Wohnung aussah, lebt die Frau in Altersarmut. Ich glaube nicht, dass sie 5.000 Euro für eine Klimaanlage übrig hat.
Oder für den Strom, den sie dafür braucht.
Und für den Strom, der auch wieder irgendwo produziert werden muss. Es gibt also ganz viel zu tun. Auch den Rest der Zerstörung unseres Planeten halten wir nicht mit Klimaanlagen auf. Es geht um Verschmutzung, es geht um Luftverschmutzung, der größte umweltbedingte Risikofaktor für Krankheit ist. Es geht um Ernteverluste, es geht um Austrocknung. Alle diese Themen haben wir nicht mit Klimaanlagen.
Das ist völlig klar. Und meine Frage sollte nicht den Eindruck vermitteln, als könnte man mit Klimaanlagen all die anderen Probleme aus der Welt schaffen. Aber kann man nicht das eine tun und das andere nicht lassen? Kann man jetzt nicht Alten- und Pflegeheime und Kliniken zumindest mal mit Klimaanlagen ausstatten und all die anderen Dinge, die es braucht, um dem Klimawandel entgegenzutreten, natürlich auch noch tun.
Absolut. Als jetzt Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, dann natürlich der unvermeidliche Gerald Gass, alle kennen Gerald Gass, der Chef von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, das tat, was Gerald Gass immer tut, dafür wird er bezahlt, nämlich mehr Geld zu verlangen, für die abgefrackten baufälligen Häuser, forderte ein Zitat Sofortprogramm für Pflegeheime und Kliniken, Hitzeschutzpläne etc. Ich habe dann folgenden Gedanken gehabt und der ist mir heute nochmal bestätigt worden in der Keynote. Sie sagte mit Blick, dass wir haben zwei Probleme. im Klimaschutz, das ist die Industrie. Deny, deceive, delay und die autokratische Verschiebung, die überall in der Welt stattfindet, auch in Europa, in vielen Ländern jedenfalls. Und das Problem, das Klimaschutz hat, also vielleicht erstmal wichtig, Klimaanlagen sind nicht Klimaschutz, sondern Hitzeschutz.
Erstens. Klimaanpassung, genau.
Und das große Problem und dann auch ein Klimaproblem, ne, durch eben Energie. Das große Problem, das doch Klimaschutz hat, für uns kleine Menschen ist es nicht greifbar, dass wir jetzt weniger Fossil Fuel, ich sehe ja erstmal nur das Problem, dass ich weniger Mobilität habe und ich habe keinen Impact. Jetzt ist meine Idee folgende. Im Moment fordern alle Menschen hier, die diese Hitzewelle erlebt haben, dass wir Hitzeschutz brauchen im Sinne von Städtebau, Entsiegelung, grün und blau heißt es immer, muss die Stadt sein, ne? Wasser und Bäume. Warum nutzt man nicht diese Zeit und verbindet es? Verbindet es und sagt, ich fange an mit Hitzeschutz und en passant führe ich dadurch Klimaschutzmaßnahmen ein. Ich glaube, dann ist die Akzeptanzschwelle viel niedriger für die Leute und der Impact wird greifbarer. Ich verbinde Hitzeschutz mit Klimaschutz.
Total. Und eigentlich sollten wir insbesondere die Maßnahmen priorisieren, bei denen die Menschen direkt einen Benefit haben, wo sie gleich merken, es geht mir besser in dieser Stadt, in der mehr Bäume sind, die ja dann gleichzeitig Hitzeschutz und Klimaschutz sind. Also Adaptation, Anpassung und Mitigation, Verminderung der Emissionen. Und da gibt es ganz viele low-hanging fruit noch, die wir noch nicht genügend ernten in Deutschland und weltweit. Wichtig ist, dass wir uns nicht von dem Geplapper ablenken lassen, weil mittlerweile niemand leugnet mehr den Klimawandel, sondern die Leute sagen immer nur, ja gut, da passen wir uns halt an. Ja. Und das reicht eben nicht, weil wir können uns nicht an Hungertod und Vernichtung anpassen.
Naja, und solange der mächtigste Mann der Welt,
Olaf Scholz,
Dennis Nössler, sagt, I love coal, haben wir ein Problem.
Und, just coal?
Und Sie haben es ja gerade angesprochen, so ein bisschen im Nebensatz, ein bisschen en passant, Herr Nössler, aber das ist wirklich ein Problem, die Autokratien. Und die Länder, die eben nicht mitziehen. Und wenn dann hier, und das ist meine kleine Kritik an dieser Keynote hier heute, um nochmal drauf zurückzukommen, wenn dann praktisch mit einer riesigen Emphase, mit Werf, mit berechtigter Emotion in diesen 3000 Mann starken Saal und Frauen starken Saal gerufen wird.
Die sowieso alle für das Thema sind.
Die alle für das Thema sind. Wollen Sie in einer solchen Welt leben?
Is this the world we want?
Is this the world you want? Ja, ja, das hat sie mit einer Werf und mit einer Intensität in diesen Saal gerufen, dass ich mich gefragt habe, sind wir die Richtigen, denen du das gerade zurufst? Also predigst du nicht gerade hier zu den Katholiken und den Katholiken? Was ist mit den Staatsmännern dieser Welt, die wirklich auch nochmal stärkere Hebel in der Hand haben, um die fossilen Energien eben durch Erneuerbare zu ersetzen.
Ja? Auch die können nur machen, was das Volk sich wünscht und da müssen wir einfach laut werden. Und das ist für mich das, was ich mitgenommen habe, die Message, auch was ich aus Dublin mitgenommen habe von meiner Keynote. Es geht einfach darum, dass wir laut werden, dass wir Hebel in Bewegung setzen, dass wir nicht darauf warten, bis die anderen das für uns lösen. Auch wenn wir die Politik dazu brauchen, können wir loslegen in jeder und jede in den Orten, wo sie tätig sind, in der Praxis, in der Degam beispielsweise machen wir das schon ganz aktiv. Wo auch immer ihr seid, vernetzt euch, verbindet euch und legt los, weil wir können nicht drauf warten, bis die anderen das für uns tun.
Schönes Schlusswort. Und vielleicht ist auch eine Lesson learned, die wir noch mit reinpacken können. Wer Autokraten wählt, braucht einen kühlen Kopf. So, weil er ansonsten Hitze bekommt. So, das haben wir heute auch gelernt. Das Thema ist angesprochen. Irgendwie. Ich bin gespannt. Also besondere Grüße gehen raus nach Augsburg in das bald anstehende 9. Semester. Uns würde natürlich interessieren, in aller Anonymität bis hierhin, ob der Beitrag zumindest jetzt zweckdienlich hilfreich war und wie man das Gespräch darüber fortsetzen könnte, sollte, müsste. Wahrscheinlich ist am Ende auch genau das die Sache, dass man einfach darüber im Gespräch bleibt. So.
Ja, und vielleicht auch nochmal, das schaffen wir heute nicht mehr, nochmal genau überlegt, was Loslegen dann wirklich konkret bedeutet. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass sich dann der eine oder andere Hörer oder Hörerin auch fragt, ja, laut werden gerne, aber wie übersetzen wir diese Lautstärke in Wirkmacht bei der Energiepolitik und zwar weltweit? Das ist für mich noch eine ungelöste Frage, aber das schaffen wir heute nicht mehr.
Also dann auch letztlich Efficacy.
Ja. Total.
Machen wir einen Punkt?
Wir machen
Punkt. Reise-Episode Teil 3 mit jemandem, der in Audio-Reisetagebüchern sehr erfolgreich ist. Diesmal aber nicht ohne Sprachnachricht, sondern live vor Ort aufgezeichnet.
Kannst du auch in die Shownotes packen.
Machen wir auch in die Shownotes. Gerne.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir über das Thema sprechen konnten.
Wir bleiben im Gespräch. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.